darf zu euch über das Weihwasser sprechen und ihr merkt es selber, wie begehrt das Weihwasser ist. Wenn wir das Auto vorladen mit Weihwasser, dann wissen wir, dass wir eigentlich gerade bei Einkehrtagen nichts mehr zurückführen müssen oder dass alles wirklich mit Dankbarkeit angenommen wird. Und es ist gleich ein Tipp zu Beginn, wenn ihr euch überlegt, wie ihr Fernstehenden eine Freude machen könnt, dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Also zu viel verlangen darf man ja nicht von unseren lieben Mitchristen, die überzeugt sind, dass sie gute Christen sind, aber nicht zu viel mit hineingezogen werden wollen in einen vertieften Glauben. Aber es gibt verschiedene Zugänge, die sehr offen sind und die wir natürlich auch in der Pfarrei immer wieder nützen können. Das eine ist das Weihwasser und ihr merkt, wie sehr auch der Christ offen ist fürs Weihwasser, der eigentlich nie zur Heiligen Messe geht. Ich merke, in welchen Mengen das Weihwasser von unseren Kirchen mitgenommen wird, auch von lieben Gläubigen, die sonst gar nicht beten können, aber das Weihwasser nehmen sie mit. Also da ist dieser Gedanke da, dieses Weihwasser ist was Heiliges und es tut mir gut. Und da reagieren schon die kleinen Kinder im Kindergarten auf das Weihwasser, wollen es genau wissen, was ist das Weihwasser? Und sind schon die Kinder, die Eltern drängen, dass sie ihnen Weihwasser geben. Und das darf man immer wieder nützen, dass nicht nur wir selber das Weihwasser für uns nehmen, sondern dass wir es weiterschenken. Das könnt ihr ganz getrost den Kindern und Enkelkindern weitergeben. Weihwasser ist in diesem Sinn nichts Anstößiges. Da ist irgendwie noch so ein Restglauben da, wo sie wissen, wo sie spüren, das tut mir gut, das tut meinem Kind gut. Und ich erzähle es immer wieder gerne, wie die Eltern uns ein Kreuzlein mit dem Weihwasser gemacht haben, in der Früh, bevor wir das Haus verlassen haben, zur Schule gegangen sind oder am Abend vor dem Schlafengehen. Und es ist auch interessant, dass es ja von wissenschaftlicher Seite wiederkommt und in diesem Sinn uns näher gebracht wird, wie sehr ein Kind das als wohltuend empfindet, dieses kleine Ritual des Weihwassers, diese Berührung mit dem Weihwasser, das Kreuzlein auf der Stirn, das empfindet ein Kind als etwas unwahrscheinlich Gutes, Angenehmes. Und das merken auch die Kinder, das merken auch die Eltern, dass das zurückkommt von den Kindern, diese Dankbarkeit, aber auch diese Ehrfurcht, die Kinder empfinden, wenn sie von Weihwasser hören. Das ist das eine. Weihwasser könnt ihr getrost, ohne Sorge oder Angst überall weitergeben, wird akzeptiert, wird angenommen. Und interessanterweise auch das exorzierte Weihwasser, das sogenannte richtige Weihwasser, wie es manche nennen, ohne dann erklären zu können, was es konkret ist. Weihwasser, das heißt, das exorzierte Weihwasser hat einen besonderen Wert, hat eine besondere Kraft. Und es war für mich auch etwas Neues, eine neue Erkenntnis. In Salzburg hatten wir eine Klausurwoche mit den Dekanen und hatten einen Vortrag über die Taufe. Und eingeladen war ein Liturgieprofessor aus Salzburg, den ich jetzt nicht unbedingt als konservativ bezeichnen würde. Und er hat zu uns Priestern gesprochen über die Taufe, auch über den Taufexorzismus. Und ihr wisst ja, da ist in den Taufrituale ein Absatz vorgesehen, Taufexorzismus. Und manche Priester, Pfarrer schrecken zurück, wenn sie das Wort Exorzismus hören und denken, nein, das kann ich nicht machen, das darf ich nicht sagen. Da kriegen die Eltern womöglich einen Zorn auf mich, wenn ich jetzt ein Gebet, ein Schutzgebet bete. Und dieser Liturgieprofessor aus Salzburg hat gesagt, nein, es ist nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Die Eltern wollen Segen und wollen Schutz für ihr Kind. Ganz interessant. Also das ist da, das ist im Herzen da. Auch wenn sie keinen persönlichen Glaubensbezug mehr haben, Segen wollen sie, weil sie wissen, das ist was Gutes. Und den Schutz wollen sie auch. Und für mich, wie gesagt, war das erstaunlich, dass dieser Professor uns Mut gemacht hat, bei der Taufe den Taufexorzismus zu beten, ohne Sorge, dass es nicht ankommt. Im Gegenteil, wir sind wieder in einer Zeit, wo das gewünscht wird. Das Weihwasser, das exorzierte Weihwasser, ihr bekommt es ja selber mit, dass wir überall immer wieder konfrontiert werden mit dem Bösen, auch wenn es offiziell in den Medien dann nichts Böses gibt, wissen wir doch, es umgibt uns von allen Seiten, es spürt inzwischen jeder Mensch und ist dankbar für den Segen und für den Schutz, eben auch des Weihwassers. Und ihr merkt, was Schutz betrifft, eine andere Zugangsweise zu den weniger tiefgläubigen Mitchristen ist der Schutzengel. Ihr merkt immer wieder Schutz und Segen. Schutzengel, der eben dann auch den Segen oder ja die Hilfe den Kindern vermittelt. Also hier können sie immer wieder reinkommen in die Familien über diese Zugangsweisen. Nur was den Schutzengel betrifft, aufpassen, auch zu Weihnachten, keine Esoterik-Engel weiterschenken. Sehen zwar schön aus, sind teilweise kitschig, aber haben jetzt nicht diese Kraft, die jetzt unsere christlich geprägten Engelbilder haben. Und hier auf Kleinigkeiten, kleine Unterschiede eben achten und aufpassen. Ich darf mich auf das Weihwasser heute konzentrieren, über das Weihwasser zu euch sprechen und möchte hier auch mit einer persönlichen, ja, persönlichen Gedanken beginnen. Die Mutter, die ja bei uns jetzt ist im Wiener Wald, hat vor kurzem erst gesagt, sie möchte zuerst, wenn sie stirbt, bei uns in der Nähe der Pfarrkirchen begraben werden, auf dem Friedhof, weil sie weiß, wie wichtig das ist für die Verstorbenen, dass für sie gebetet wird und dass für sie Weihwasser gesprengt wird. Obwohl der Vater das Grab hier in Mindelheim hat, weiß sie, dass sie zuerst in den ersten Jahren nach ihrem Tod gerne in der Nähe bleiben möchte von Menschen, die für sie beten und die ihr Weihwasser geben. Und ich denke, das hat sie richtig im Gespür und es ist etwas, was wir auch immer wieder bedenken dürfen. Wir kennen sie aus alten Erzählungen, wie wichtig das ist und wie sehr sich die Verstorbenen sehnen nach dem Weihwasser. Und hier merkt man das natürlich gerade, wenn man auf die Gräber geht, ob das Weihwasserkesselchen noch gefüllt ist oder ausgetrocknet ist. Hier sorgt sie immer wieder dafür, dass auch hier Weihwasser vorgefunden wird und vor allem, dass wir das Weihwasser sprengen für unsere lieben Verstorbenen. Es ist ihnen eine ganz, ganz große Hilfe. Und ja, ich glaube, da gibt es viele Geschichten über die armen Seelen, die sich dann bedanken für das Weihwasser oder die darum bitten, dass man ihnen Weihwasser gibt. Ich habe mir das schon vor Jahren angewohnt, immer wenn ich eine Kirche betrete oder die Kirche verlasse oder unsere Hauskapelle betrete oder verlasse, dass ich dann immer zuerst ein Weihwasser auf den Boden sprenge für die Verstorbenen und dann selber das Kreuzzeichen mache. Das ist ein guter Brauch, weiß nicht, von wem ich das jetzt übernommen habe. Das machen viele andere auch. Nur möchte ich hier auf eine Kleinigkeit hinweisen, wenn wir das Weihwasser sprengen für die armen Seelen, dann möglichst nicht, natürlich im Unterbewusstsein, auf die Türe. Hat dann eine Schwester sich einmal beklagt, dass die Türe ganz nass ist, weil das nicht nur ich, sondern auch andere Brüder gemacht haben, das Weihwasser für die armen Seelen zu sprengen. Und dass man dann eben auf den Boden sprengt und nicht irgendwo hinsprengt, wo dann irgendjemand Probleme haben könnte damit. Weil das Weihwasser ja eben auch ja, mit Salz versetzt ist. Und an das darf man auch denken. Deswegen der Bestatter, der holt bei mir nie Weihwasser. In Österreich, bei uns ist es Gott sei Dank noch ein Brauch, dass das Weihwasser vor den Sarg gestellt wird. Und dass dann alle kommen, Weihwasser sprengen auf den Sarg für den Verstorbenen und dann erst auf den Platz gehen. Und seit Jahren gibt es diesen Brauch, seit über zwei Jahrzehnten bin ich dort in den Pfarreien tätig. Und der Bestatter, der holt nie Weihwasser von mir. Und mir ist klar, dass das kein Weihwasser ist, was er dort in seinen Behälter hineingibt, weil er weiß, im Weihwasser ist Salz drinnen und wenn Salz auf seine Kerzenleuchter kommen, dann sind die nachher nicht mehr so schön wie vorher. Gut, alles kann seinen Sinn haben, für alles kann man Verständnis haben, aber das Weihwasser für die Verstorbenen hat seinen tiefen Sinn. Und wenn er das Weihwasser bereits, das heißt das Wasser im Kessel für die armen Seelen vorbereitet hat, für den Verstorbenen, dann gebe ich immer so gut ich kann von meinem Dreikönigsweihwasser einen Schuss drauf, das reicht ja. Das heißt, es muss nicht alles Dreikönigsweihwasser sein. Das ist auch so ein Erfahrungswert von Gläubigen, dass man Dreikönigsweihwasser verdünnen kann. Das heißt, dass der Segen in diesem Sinn auch auf das übrige Wasser übergeht. Also es muss nicht hundertprozentig konzentriertes Dreikönigsweihwasser sein. Es reicht ein Schuss drauf auf das andere Wasser und es wird alles in diesem Sinn von diesem Segen erfasst und ergriffen. Das mache ich bei mir. Ich meine, wer will, kann das natürlich auch bei sich in der Pfarrei machen. Ich sage aber bitte vorsichtig, weil wenn man da so demonstrativ irgendwo irgendwas hineingibt und der Pfarrer oder der Mesner das beobachtet, dann schafft man vor allem mal Ärger oder Unverständnis. Also hier vorsichtig sein. In diesem Sinn, was die Verstorbenen betrifft, da geht es ja um den lieben Verstorbenen und da ist es ja wirklich im Sinne der Gläubigen, ich gehe vor, um meinem Verstorbenen, lieben Verstorbenen Weihwasser zu geben und nicht Leitungswasser. Und hier nur eine kleine amüsante Anekdote. Das hat tatsächlich ein anderer Bestatter, der Nachbarbestatter, zu einem evangelischen Pastor gesagt, der sich in diesem Sinn unangenehm berührt gefühlt hat, dass eben bei seinem evangelischen Verstorbenen jetzt auch das Weihwasser dort steht. Hat der Bestatter, der Nachbarbestatter, ihn beruhigt und gesagt, du, das ist eh nur Leitungswasser. Soweit zu unseren Bräuchen. Und ihr merkt, wir haben viel gutes Brauchtum. Und dieses Brauchtum hat oft einen tiefen Hintergrund. Und das ist wichtig, dass wir uns dessen wieder bewusst werden, dass wir es wieder mit Überzeugung tun und nicht nur irgendwie so Floskeln oder so Gewohnheiten weitertragen, ohne den tieferen Sinn. Weil das führt dann ganz schnell dazu, dass es weggelassen wird oder abgeschafft wird. Und deswegen der Gedanke über das Weihwasser, über das richtig geweihte Weihwasser. Auch hier kann ich mich zurückerinnern, es ist jetzt sicher fast 30 Jahre her, da kam ich in eine Familie, wurde gebeten, den Haussegen zu sprechen. Und da hat der Familienvater zu mir gesagt, aber bitte mit richtig geweihtem Weihwasser. Ich habe damals nicht gewusst, was er meint. In der Schule, in der Universität, da werden wir ja nicht aufgeklärt, was jetzt Weihwasser oder richtig geweihtes Weihwasser ist. Und weil ich natürlich damals noch keines hatte, hat er mir eins von einem Nachbarpfarrer gebracht, der das Weihwasser nach dem alten Rituale weiht oder geweiht hat damals. Kurze Erklärung, es gibt zwei Segensbücher für uns Priester. Es ist das Benediktionale, das ist das neue Segensbuch, und das Rituale, das ist das alte Segensbuch. Pater Frumentius aus St. Ottilien, ein Segenspfarrer, der ja schon verstorben ist, hat zu uns gesagt, es ist beides wichtig. Das Benediktionale ist oft eine ganz gute Hinführung auf die Weihe des Wassers. Und da ist es wichtig, dass man sich innerlich darauf einstellt, durch die Gebete, durch entsprechende Psalmen, durch entsprechende Lesungen. Das alles hat seinen Wert und ist sehr wertvoll. Nur was dann das Segensgebet selber betrifft, da spürt man, dass irgendwas fehlt. Es ist irgendwie, ja, wie möchte ich sagen, ohne diesen starken Charakter der alten Weihegebete. Und wenn man dann die alten Weihegebete betet, da spürt man eine Kraft, spürt mit die Kraft, der dreifaltige Gott wird angerufen, es wird dann der Exorzismus gebetet, zuerst über das Salz, dann über das Wasser, Dann wird das exorzierte Salz in das exorzierte Wasser gegeben und ein dritter Segen wird gebetet. Es ist immer wieder interessant zum Beobachten, dass bei starken Segnungen der Segen dreifach gebetet wird, dreimal erfolgt. Also nicht nur ein Kreuz, ein Segen und das ist jetzt Weihwasser, sondern wirklich dieses tiefe Gebet, die Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit und dann auch die Bitte an den himmlischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, alles Böse von diesen Elementen, diesen Geschöpfen des Wassers und des Salzes fortzunehmen und dieses Salz und dieses Wasser zu heiligen. Und für mich war das natürlich dann auch ein ganz interessanter Werdegang, was das Wasser betrifft. Ich denke, so wie mir geht es vielen Priestern, dass sie von Gläubigen darauf hingewiesen werden, auf das richtige Weihwasser. Auch hier mit Vorsicht, nicht jeder Priester ist offen für Belehrungen oder verträgt gewisse Verbesserungen. Aber wenn man spürt, der Priester ist offen, der ist bereit dazu, können Sie immer wieder so einen kleinen Tipp geben. Schaut, es ist Dreikönigsweihwasser. Vielleicht kennt es schon vom Namen her, weiß er, dass an Dreikönig, an Ostern eine besondere Weihwasserformel gesprochen wird. Das weiß oder sollte jeder Priester wissen. Aber dass es mit der Dreikönigsweihwasserweihe noch etwas Besonderes auf sich hat, das wissen wir auch gerade durch dieses alte Segensbuch, das Rituale, dass gerade am Vorabend von Dreikönig diese besondere Weiheformel genützt werden kann, gesprochen werden kann und dass das Weihwasser dann eine ganz besonders, eine ganz starke Kraft bekommt, sodass man selber als Priester immer wieder staunt, was dann plötzlich geschieht um einen herum oder auch in den verschiedenen Situationen, wo man teilweise ohnmächtig oder hilflos ist. Ich möchte hier nur einzelne Beispiele kurz bringen, die ich selber erlebt habe. Einmal in Südtirol war ich in einer Familie auf einem Bauernhof und die haben zu mir gesagt, ja, unsere Bienen haben dieses Jahr keinen Honig, sie sind krank, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ich habe dann eben auch diesen Segen gebetet aus dem Rituale, diesen starken Segen, dass alle Krankheit, alles Schädliche weichen möge von den Bienen. Und ja, habe natürlich dann auch die Bienenstöcke mit dem Dreikönigsweihwasser besprengt. Habe das dann schon vergessen gehabt, als ich ein Jahr später wieder in die Familie gekommen bin, haben sie mir volles Glas Honig geschenkt. Mit der Bemerkung, so viel Honig wie dieses Jahr haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Dasselbe betrifft auch Ungeziefer oder Plagen. Und hier habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, einerseits die starken Segensgebete, das Sprengen des Weihwassers und das Ungeziefer verschwindet. Ich muss sagen, je nach Stärke des Ungeziefers reicht teilweise ein einzelner Segen, ein einfaches Besprengen mit dem exorzierten Weihwasser. Teilweise braucht es auch ein längeres Gebet, wie der Pater Fomentius aus St. Ottilien hat uns eben erzählt, dass er die besten Erfahrungen gemacht hat mit einer Novene, Gebetsnovene. Habt ihr es vielleicht im Laufe der Tage schon gehört? Also man betet nicht nur einen Tag in dem Anliegen, sondern 9 Tage betet man in dem Anliegen. Oft sind es dann persönliche Anliegen, sei es die Haussegnung, sei es dann auch die Segnung der Felder oder des Gartens gegen Ungeziefer oder Wühlmäuse. Und da hat der Pater Fomentius eben auch festgestellt, es reicht, wenn der Priester einmal das Segensgebet spricht und einmal das exorzierte Weihwasser sprengt, dann kann jeder Einzelne von euch mit dem Weihwasser durchs Haus gehen, durch den Garten gehen, in diesem Anliegen ein Vater unser, ein gegrüßet seist du Maria beten und ihr werdet spüren, wie der Segen auf Haus, Garten oder Fluren und Äcker kommt. Und es ist immer wieder interessant, wenn es einmal passiert, sagt man Zufall oder Einbildung. Wenn es immer wieder geschieht, dann merkt man, da ist was dran. Das ist eine Kraft. Und ich denke immer wieder gern dran, bei meinen eigenen Pfarrkindern, die in diesem Sinn ja doch eher etwas vorsichtig sind, nicht so offen sind, wie bei Exerzitien die Teilnehmer. Aber da bin ich eben auch gerufen worden wegen Wühlmäusen, habe den Segen gebetet, das Weihwasser gesprengt, die Familie gebeten, 8 Tage dann weiterhin das Weihwasser zu sprengen, habe nichts mehr gehört, habe das schon vergessen gehabt, bis dann eines Tages ein anderes Pfarrkind gekommen ist und mir erzählt hat, kannst du bei mir im Garten auch so einen Segen beten, weil seitdem du das dort bei den Nachbarn gebetet hast, sind die Wühlmäuse weg. Und dann kriegt man es ja doch irgendwie mit, dass ja der Segen gekommen ist und dann der Segen sich eingestellt hat. Und ja, ich kann sagen, es ist keine Einbildung, es ist kein Zufall, sondern es ist wirklich der Segen Gottes, der herabkommt auf Haus, auf die Gärten, auf die Fluren. Und es hilft einerseits bei Krankheiten, andererseits auch bei Ungeziefer, dass das Ungeziefer gehen muss. Und hier darf ich euch wirklich immer wieder Mut machen, nützt das Weihwasser einerseits für euch selber und macht auch Mut den anderen, dass sie das Weihwasser entsprechend weitergeben und nützen. Ich möchte ganz kurz einzelne Gedanken mit euch teilen, euch weitergeben, die ganz wichtig sind zu einem vertieften Verständnis vom Weihwasser, und zwar einzelne Gedanken, die ich entnommen habe aus dem Buch Weihwasser und andere christliche Heilmittel von Ingeborg und Horst Obereder. Das Büchlein ist vor über 20 Jahren erschienen, ist weiterhin aktuell. Hier einzelne Gedanken für euch zur Vertiefung. Der Gedanke zur Weihe. Was heißt Weihen, Weihwasser, Weihe? Die Geschöpfe weihen heißt einerseits, sie dem Einfluss Satans zu entziehen und andererseits sie zu übernatürlichen Wirkungen zu befähigen. Die Kirche hat daher von Anfang an zweierlei Gebete für die Weihe des Weihwassers vorgesehen. Die Exorzismen, Klammer Beschwörungen, und die Benediktionen, in Klammern Segensgebete. Was bedeuten Exorzismen? Das Wort exorzieren kommt aus dem Griechischen und bedeutet beschwören, gebieten. Durch das Exorzieren wird ein Gegenstand dem Einfluss Satans entzogen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Es ist in diesem Sinn natürlich ein biblischer Gedanke, dass Satan und seine Engel, sein Anhang, auf die Erde gestürzt wurden und letztendlich die Erde in diesem Sinn ein Herrschaftsgebiet Satans geworden ist. Wie sagt Satan zu Jesus im Augenblick der Versuchung? Siehst du all diese Reiche auf der ganzen Erde? All das gehört mir, sagt er. Interessanter Gedanke, all das gehört mir. Und ich gebe es dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und jetzt verstehen wir auch, warum Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Er ist in die Welt gekommen, um die Erde, die Geschöpflichkeit der Erde, dem Herrschaftsanspruch Satans wieder zu entreißen. Und das geschieht natürlich einerseits durch das Kommen Jesu und andererseits jedes Mal, wenn im Namen Jesu gesegnet und gebetet wird. Exorzismen entsprechen der gesamten Tradition der Kirche bis ins 20. Jahrhundert herein. In der Einführung des Benediktionales, also des neuen Segensbuchs, jenes Buches, das die empfohlenen Segensgebete zu den verschiedenen Anlässen enthält, dort liest man, die Kirche bittet Gott durch ihr vom Heiligen Geist getragenes Gebet, die schöpfungswidrige Macht des Bösen zu zerstören und die Dinge dieser Welt in die Ordnung der Schöpfung und Heiles einzufügen. Also wohlgemerkt, Nicht nur im Rituale finden wir diese Gedanken, dieses Gedankengut, sondern auch im sogenannten neuen Benediktionale ist ganz klar die Rede davon, dass die schöpfungswidrige Macht des Bösen auf den Dingen liegt und es darum geht, immer wieder diese Macht zu zerstören und diese Dinge dem Machtbereich Satans zu entziehen. Ein Wort zu den Benediktionen. Dem Exorzismus folgen die Benediktionen. Das sind die Segensgebete. Durch sie wird dem Wasser neue Kraft verliehen. Also ihr merkt, es reicht nicht nur, das Böse zu bannen und den bösen Gebieten zu gehen, sondern danach braucht es natürlich auch den Segen, dass die Segenskraft auf das Wasser herabkommt. Ich bringe immer wieder das Beispiel, es reicht nicht, ein Blumenbeet vom Unkraut zu befreien. Wenn nur kein Unkraut drin wächst, dann ist es kein Blumenbeet, man muss Blumen pflanzen. Und so die Benediktionen, die Segenskraft, die dann von Gott erbeten wird, dass Gott seinen ganz besonderen Segen auf das Wasser, auf das Salz legen möge. Durch die Segnungen wird dem Wasser neue Kraft verliehen. Keine natürliche, physikalische, sondern eine moralische Kraft. Diese Kraft geht über die Natur des Wassers hinaus und befähigt es, übernatürliche Wirkungen hervorzubringen. Dann auch ein wichtiger Gedanke, wenn ihr merkt, dass euer Pfarrer einen Segen spricht und sagt, es ist das Weihwasser, dann dürft ihr immer wieder dran denken, zum Weihwasser gehört Salz. Solange Wasser und Salz noch unvermischt sind, bilden sie noch kein Weihwasser. Also zum Weihwasser gehört das Salz, welches in das Wasser gegeben wird. Und hier heißt es zur Erklärung, so wenig wie ein Körper ohne Seele ein Mensch ist, ist Weihwasser ohne Salz Weihwasser. Erst wenn Salz und Wasser vermischt sind, stellt es Weihwasser dar. In diesem Sinne ein kleiner Tipp, also nicht mit dem Pfarrer streiten, bringt meistens nichts, eher das Gegenteil. Wenn ihr seht, der Pfarrer hat einen Segen drüber gesprochen, über euer Weihwasser und kein Salz hineingegeben, ihr habt sicher daheim ein exorziertes Salz, nehmt ein bisschen exorziertes Salz und gebt es in das gesegnete Wasser, Weihwasser hinein. Neben der einfachen Formel für die Weihe des Wassers gibt es noch feierliche Formen der Segnung. Das sogenannte Dreikönigsweihwasser ist beim gläubigen Volk ganz besonders beliebt. Im Orient geht diese Tradition des Dreikönigsweihwassers bis ins 4. Jahrhundert zurück. Also da merken wir, was das für ein Schatz ist. Das ist nichts Neues, ist kein neuer Einfall aus dem Mittelalter. Nein, bis in die Zeit des Urchristentums, ins 4. Jahrhundert, geht diese Tradition des Dreikönigsweihwassers zurück. Und gewöhnlich wird es am Vorabend von Epiphanie, vom 6. Jänner, vom Fest Dreikönig, mit besonderer Feierlichkeit gesegnet. Diese Zeremonie kann bis zu 40 Minuten dauern. Da merkt ihr natürlich den Unterschied, ob ich jetzt ein Segen drüber spreche und sage, das ist jetzt Weihwasser, nickt ihr und sagt Dankeschön, tut es dem Pfarrer nicht streiten. Oder es gibt natürlich die Möglichkeit, sich wirklich Zeit zu nehmen, den Segen Gottes herabzurufen auf das Weihwasser. Und dann wundert man sich natürlich nicht, wenn dieses Wasser mehr Kraft hat als, ja, ein gewöhnliches, gesegnetes Wasser. In meiner Ortschaft gibt es auch einen Bauern. Und es war ganz am Anfang, vor über 20 Jahren, als ich das erste Mal das Dreikönigsweihwasser geweiht habe. Da wollte es ausprobieren. Also wir sind ja so, wir probieren es aus. Wir tun nicht laut unseren Zweifel anmelden. Wollte es ausprobieren. Und er hat ein krankes Kalb gehabt und hat dann dem kranken Kalb ein Schuss Dreikönigsweihwasser ins Futter gegeben, ins die Milch gegeben, und das Kalb ist ganz auffallend schnell wieder gesund geworden. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Und auf diese Weise hat sich auch der Bauer geöffnet für das Dreikönigsweihwasser. Hier können Sie es den Leuten immer wieder sagen, nimm's, probier's aus. muss natürlich dazu sagen, wenn ihr den entsprechenden, notwendigen Glauben dazu habt, kann Gott natürlich noch viel mehr bewirken durch das Nehmen des Weihwassers oder Sprengen des Weihwassers. Ich darf kurz über die Geschichte des Weihwassers zu euch sprechen. Auch gerade, dass wir in diesem Sinn ja wieder ahnen können, dass es das Weihwasser ja nicht erst seit ein paar Jahren gibt, sondern seit Jahrtausenden von Christen genützt wird und Christen hilft, sie stärkt und weiterführt. Die Geschichte des Weihwassers reicht bis zu den Anfängen der Welt zurück. Der Erste, der Wasser geheiligt, geweiht hat, ist der Heilige Geist. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Genesis Kapitel 1, Vers 2. Im Alten Bunde, also im Alten Testament, unterließen es die Träger der göttlichen Macht, Mose, die Patriarchen und die Propheten, nicht Wasser zu weihen und es zur Reinigung und Befreiung der Menschen und der übrigen Geschöpfe zu verwenden. Also wir merken, es ist nicht erst mit Jesus gekommen, dass man das geweihte Wasser nützt und kennt. Im Neuen Bund dann, im Neuen Testament, ist der Erste, der das Wasser weihte, unser Erlöser Jesus Christus selber, nämlich als er in den Jordan stieg, um sich von Johannes taufen zu lassen. Dies war zugleich der erste Akt seines öffentlichen Lebens. Die großen Kirchenlehrer Chrysostomus, Augustinus, Gregor von Nazianz und andere behaupten, dass Christus durch seine Taufe, also durch dieses Hineinsteigen in den Jordan, das Wasser geheiligt hat und ihm durch die Berührung mit seinem Leib eine Kraft verliehen hat, die durch die Taufe dann schließlich im Augenblick der Taufe zu neuem Leben führt. Kennen wir das natürlich dann auch aus der Kirchengeschichte selber, den Wert des Weihwassers. Es ist bereits im 2. Jahrhundert der heilige Papst Alexander I., der vom Weihwasser spricht als von einer längst eingeführten und im Gebrauch stehenden Sache. Er teilte den Priestern den Befehl, das Volk mit Weihwasser zu besprengen und berief sich auf die Tradition des Mose. Die Kirche schreibt den regelmäßigen Gebrauch des Weihwassers dem heiligen Papst Alexander I. zu, denn er verpflichtete die Priester jeden Sonntag vor der Messe, das Wasser zu weihen und damit die Gläubigen zu ihrer Reinigung zu besprengen. Ebenso forderte er unermüdlich die Gläubigen auf, es in ihre Häuser zu bringen, was diese nie unterließen. Also wenn euch jemand fragt, wie lange gibt es das schon, das Weihwasser, oder wie lange tut die Kirche das schon praktizieren, könnt ihr sagen, offiziell, öffentlich, eigentlich seit dem 2. Jahrhundert, dass das der Papst, der heilige Papst Alexander, so angeordnet hat. Und wenn er es angeordnet hat, können wir davon ausgehen, dass es schon viel früher praktiziert worden ist. Die Weihe, eben was früher betrifft, wurde schon vom heiligen Clemens, der Schüler und Nachfolger des heiligen Petrus war, empfohlen. Der heilige Clemens schreibt dem heiligen Apostel Matthäus die Formel der Weihwasserweihe zu. Er sagt, Herr der Heerscharen, Gott der Kräfte, Schöpfer des Wassers, voll Erbarmen für die Menschen, weihe du selbst jetzt durch Jesus Christus dieses Wasser und verleihe ihm die Kraft, die Gesundheit zu bewirken, die bösen Geister zu vertreiben und alle ihre Ränke zu vereiteln, durch Jesus Christus, unsere Hoffnung. Ihm und dir und dem Heiligen Geist sei Ruhm und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. So die Worte des heiligen Clemens, der ja schon kurz nach den Aposteln gelehrt und geschrieben hat. Um das Jahr 900 wurde ein Regionalkonzil abgehalten, das dann die alte Überlieferung der Kirche erneut aufgreift und bestätigt. Und dort heißt es im Jahre 900, jeden Sonntag vor der Messe soll jeder Priester Weihwasser segnet. Also nicht irgendwann irgendwie zwischen Tür und Angel, wenn ein Gläubiger darum bittet, sondern jeden Sonntag vor der Messe. Da können wir in diesem Sinn nachbessern in unserem Pfarrkirchen. Er soll die Gläubigen besprengen, dann um die Kirche herumgehen und für die Verstorbenen beten, die dort auf dem Friedhof ruhen. Die Gläubigen sollen sich Weihwasser nach Hause nehmen, ihre Häuser, Felder, Weinberge und ihre Herden besprengen. Ebenso sollen sie es verwenden, um die Speisen und den Trank für Mensch und Vieh zu segnen. Diese Worte stammen vom Regionalkonzil aus dem Jahre 900 nach Christus. Und da gibt es ein anderes Regionalkonzil von Mainz im Jahre 1529. Also es ist gerade um die Zeit, wo Luther dann aufgetreten ist. Und dort wurde gelehrt, die Kirche möge Gebrauch von ihrer Gewalt machen. Denn das geweihte Wasser vertreibt Krankheiten und verscheucht Landplagen. Sie soll dem Beispiel der Heiligen und Propheten folgen, die durch körperliche Dinge übernatürliche Wirkungen erzielt haben. Und es wird dort angeordnet, wir ordnen an, dass diese Gewohnheit in unseren Kirchen beibehalten werde. Hier merken wir schon ganz klar, dass es herausgegriffen worden ist, den Wert des Weihwassers zu schützen und zu erklären, den Gläubigen weiterhin ans Herz zu legen, gerade in der Zeit, wo dann Martin Luther mit seinen Thesen aufgetreten ist und diesen Wert des Weihwassers nicht mehr geschätzt hat. Im apostolischen Schreiben Dies Domini von 1998 empfiehlt Papst Johannes Paul II. Ausdrücklich, dass der Priester zu Beginn der Messe zur Erinnerung an die Taufe und als angemessener Bußritus die Gläubigen mit Weihwasser besprengen soll. Und es gibt so viele Zeugnisse aus unserer heutigen Zeit, die eben uns immer wieder aufzeigen, was Großes mit diesem Weihwasser eben geschieht, wenn wir es im Glauben und im Vertrauen auf Gottes Hilfe gebrauchen. Da gibt es so viele Geschichten, ich meine, ihr könnt das Büchlein voller Geschichten und Erzählungen lesen, was das Weihwasser bewirkt hat, wo das Weihwasser geholfen hat. Interessanterweise sogar ein Bericht über ein verstrahltes Brunnenwasser, welches durch exorziertes Weihwasser strahlungsfrei geworden ist, über verfluchte Felder oder Äcker, welches durch Besprengung mit dem exorzierten Weihwasser wieder in diesem Sinn, diesem Fluch entrissen worden ist. Aber auch jetzt, was Menschen betrifft, plötzliche Gesinnungswandel, dass man immer wieder Weihwasser den Kindern gibt oder den Angehörigen gibt, ohne jetzt groß drüber zu reden, was sie machen sollen, wie sie sich verhalten sollen. Allein das Segnen, das Bezeichnen mit dem Weihwasser kann wirklich in vielen Menschen einen Gesinnungswandel hervorbringen und den Kindern auch wirklich den Schutz des Himmels eröffnen. Ich möchte noch gerade vor der Heiligen Messe, ein paar Minuten haben wir noch, über die Wirkung des Weihwassers sprechen, gerade das noch und dann wäre ich soweit. Über die Wirkung des Weihwassers, ich denke, wenn wir jetzt über Wirkungen des Weihwassers denken und sprechen, dann denken wir natürlich an das, was das Weihwasser ganz offensichtlich bewirkt oder bewirkt hat bei uns oder bei Angehörigen. Aber was weniger bekannt ist, dass offiziell die Sakramentalien, als auch das Weihwasser, 5 Wirkungen haben. Und es ist in diesem Sinne auch ganz wichtig, dass wir es wissen. Die erste Wirkung des Weihwassers ist, hört es gut zu, Nachlass der lästlichen Sünden. Habt ihr das gewusst? War die erste Wirkung Nachlass der lästlichen Sünden. Jetzt versteht ihr auch, warum es in jeder Kirche ein Weihwasserbrunnen gibt. Warum wir immer wieder angehalten sind, bevor wir den Kirchenraum betreten, Weihwasser zu nehmen und ganz bewusst das Kreuzzeichen über uns zu machen. Nachlass der lästlichen Sünden. Das kann man natürlich genauso auch zu Hause immer wieder ganz bewusst in Anspruch nehmen. dieses Weihwasser, welches Nachlass der lästlichen Sünden bewirkt. Das Weihwasser erinnert uns an die eigene Taufe. So wie wir im Taufwasser neu geboren worden sind, von der Erbsünde befreit wurden und Kinder Gottes geworden sind, erinnert uns das Weihwasser in der Kirche immer wieder an diesen entscheidenden Augenblick in unserem Leben. Aber noch mehr, wenn wir ein Haus betreten, streifen wir wenigstens die Schuhe ab, um nicht den Schmutz der Straße in die Wohnung zu tragen. Und wie unwohl fühlen wir uns, mit ganz verdreckten Schuhen eine saubere Wohnung zu betreten. Jetzt analog dazu, beim Betreten des Hauses Gottes bringen wir den Staub und den Schmutz des Tages mit uns, also die sogenannten lästlichen Sünden. Wenn wir dann das Weihwasser gläubig nehmen vor dem Betreten des Kirchenraumes, werden dadurch auch unsere lästlichen Sünden getilgt. Also bitte, da wo es noch nicht Brauch ist, die Corona-Zeit ist vorbei. Wo es noch nicht Brauch ist, schaut es wieder Weihwasser in den Weihwasserbecken der Kirche vorzufinden ist. Und die Pfarrer, die vielleicht bis jetzt noch ängstlich waren, beruhigen, dass ihr wirklich keine Sorge haben braucht, dass durch das Weihwasser jetzt noch in dieser Zeit irgendeine Gefahr für die Gesundheit des Menschen ausgehen können. Also die erste Wirkung des Weihwassers, Nachlass der lästlichen Sünden. Die zweite Wirkung, die Verleihung wirklicher Gnaden. Ihr merkt auch hier wieder beides. Das heißt, exorzieren und benediktieren. Das heißt, das Böse abstreifen, die lästlichen Sünden abstreifen und letztendlich dann das Gute, die Gnaden empfangen. Beim Nehmen des Weihwassers können wir Gott um Verzeihung unserer Sünden bitten und zugleich um die notwendigen Gnaden, besonders auch die Gnade der Liebe zu Gott. Also das ist das Erste, dass wir dran denken, Jesus, durch das Weihwasser, durch die Kraft des Weihwassers reinige mich von allen lästlichen Sünden und durch die Kraft des Weihwassers schenke du mir jetzt alle Gnaden, allen Segen des Himmels, den ich brauche für meine Aufgaben und auch für meine Gesundheit. Also ich wiederhole, Nachlass der lästlichen Sünden, die Verleihung wirklicher Gnaden und dann auch ein ganz interessanter Gedanke, die dritte Wirkung des Weihwassers besteht im Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen. Also ihr merkt, das sind Dinge mit dem Weihwasser verbunden, die wir vielleicht noch nie gehört haben, die uns gar nicht bewusst sind. Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen, was heißt das? Das ist eigentlich der Sinn des Fegefeuers, wo wir die zeitlichen Sündenstrafen nachgelassen bekommen oder in diesem Sinn abbüßen. Und hier schon das Nehmen des Weihwassers bewirkt auch Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen. Die vierte Wirkung, Befreiung aus dem Machtbereich des Bösen. Also das Weihwasser, das lässt nicht nur die lästlichen Sünden nach, sondern hilft uns auch, wenn wir besonders quälende Gedanken haben, wenn wir irgendwie spüren, wir kommen von gewissen Gedanken oder gewissen Emotionen oder Gefühlen oder Gewohnheiten nicht weg, dann dürfen wir immer wieder ganz bewusst auch untertags das Weihwasser nehmen und sagen, Jesus, jetzt durch die Kraft des Weihwassers befreie mich von diesem Bösen, von diesem Übel, von diesen quälenden Gedanken, von diesen quälenden Emotionen oder von diesen Zwangsvorstellungen. Befreiung aus dem Machtbereich des Bösen. Und die fünfte Wirkung des Weihwassers, die Verleihung der Gesundheit, die Verleihung heilsamer Güter. Was diese Wirkungen betrifft, darf man natürlich hinzufügen, dass diese Gnadenwirkungen immer wieder abhängen vom Glauben und der Liebe zu Gott. Unsere Seele, unser Leib und unser Hab und Gut werden durch diese Sakramentalien unter den Schutz des Heiligen Geistes gestellt. Der rechte Gebrauch der Sakramentalien kann sich positiv auf unseren Glauben, unsere Gesundheit, unseren Besitz auswirken. Da gibt es einen anderen berühmten Pfarrer, der viele Büchlein geschrieben hat. Gerade meine Generation ist damit aufgewachsen. Der Pfarrer Alfons Maria Weigel, die Weigel-Büchlein waren es, die mir als Kinder besonders geliebt, weil er so viele Geschichten zusammengetragen hat über alle verschiedenen Bereiche des christlichen Glaubens. Und er hat auch ein Büchlein geschrieben, welches sich nennt Schütze und segne dich und die Deinen mit Weihwasser. Und er schreibt hier, das gerade zum Abschluss noch, die Wirkung des Weihwassers beruht auf zweierlei. Erstens, die Wirkung des Weihwassers beruht auf dem Weihegebet der Kirche. Also es ist nicht ein einzelner Priester, der segnet, sondern er segnet in Gemeinschaft und in der Kraft der ganzen Kirche. Und die ganze Kirche erfleht eben durch jeden einzelnen Priester die reinigende und stützende, die heilende und heiligende Kraft des Weihwassers. Durch ein besonderes Exorzismus und Bittgebet. Und das Zweite, die Wirkung des Weihwassers liegt aber auch im Glauben und Vertrauen jedes einzelnen Christen begründet. Denn jedes Sakramentale wirkt aufgrund der Seelenverfassung des Spenders und Empfängers. Also ihr merkt, es ist nicht unwesentlich, wer das Weihwasser weiht oder wer es empfängt. Von entscheidender Wichtigkeit sind darum der Glaube des Spenders und der Glaube des Empfängers. Hier gilt, was der Heiland sagt: Weil du geglaubt hast, bist du geheilt. Das kommt also sehr wohl auch auf unser persönliches Zutun drauf an. Soweit zu den Wirkungen des Weihwassers und darf euch immer wieder ja in diesem Sinn ermutigen, das Weihwasser zu gebrauchen. Ihr könnt immer wieder mit Humor eure lieben Bekannten, Mitchristen darauf hinweisen, wenn ihr einen Hausbesuch macht und der Weihwasserbrunnen ist ausgetrocknet, ob sie noch ein Weihwasser haben, ob ihr eins vorbeibringen dürft. Und natürlich das Beste, die beste Predigt beruht immer im Vorbild, im selber leben und weniger drüber reden. Und eins zum Wichtigsten, und das ist mir ein ganz persönliches Herzensanliegen, dass es den Kindern und Enkelkindern weitergibt. Wenn sie merken, dass sie das mit Ehrfurcht und Andacht tut, dann springt was über. Das spüren die Kinder, das ist was Besonderes, das ist was Heiliges, sagen Kinder dann sehr schnell. Und mir ist es erst eigentlich das erste Mal so richtig bewusst geworden, jetzt in einem Gebetskreis in Oberösterreich, wo in der ersten Reihe 10, 15 Kinder gesessen sind, im Alter zwischen 4 und 7 und 8. Und es waren so richtige Energiebündel. Und die haben dann mitgebetet und haben ihre Fürsprechen, Fürbitten gebetet. Und es ist so was Schönes, wenn man merkt, da, ja, kommt wieder eine neue Generation, die wächst heran und hat den Glauben an Jesus und den Glauben auch an die Sakramente und das Weihwasser. Eins vom Schönsten dann, wenn dann der Priester in der Hauskapelle das Allerheiligste holt zur Kommunionsspendung, da dürfen dann die 10, 15 Kinder so kleine Lichtlein, die vorne auf dem Tisch stehen, jeder ein Lichtlein nehmen und dann machen sie große Prozessionen, wie es halt 5, 6, 7-Jährige machen. Und holen mit viel Freude und Begeisterung, holen sie dann den Pfarrer ab, führen ihn zum Tabernakel und wieder zurück und beten dann miteinander. Und das ist das erste Mal, dass mir der Gedanke gekommen ist, wenn die 50 Jahre alt sind, dann bin ich schon lange nicht mehr hier auf dieser Erde. Aber wenn die 50 sind, dann gibt es Menschen, die an Jesus Christus glauben und voller Freude und Begeisterung den Glauben weitertragen. Und ich denke, das ist eins vom Wichtigsten in unserer heutigen Zeit, den Kindern und Jugendlichen den Glauben zu vermitteln. Das ist unser Schatz. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Und deswegen scheut keine Mühe. Und wenn ihr gerade als Oma immer wieder die Gelegenheit habt, mit euren Enkelkindern einen Tag zu verbringen, dann nützt die Zeit. Ich höre das immer wieder, dass die Omas dann mit den Kindern in die Kirche gehen, den Kindern, den kleinen Kindern in der Kirche alles erklären. Und die Kinder schauen das mit so großen Augen an. Kinder lieben Wasser, lieben auch Weihwasser, haben da auch einen natürlichen Zugang dazu. Die Kinder spüren das spontan, dass da irgendwas Gutes damit verbunden sein muss. Kinder lieben das natürlich auch, wenn man Kerzen anzündet, wenn sie es anzünden dürfen, wenn sie größer sind. Und haben unwahrscheinliche Offenheit, gerade im Betrachten vom gekreuzigten Heiland und auch von der Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Also nützt die Gelegenheit, den Glauben weiterzugeben. Es wird für die Kinder nicht leicht sein, die Zukunft ist nicht leicht, aber mit der Kraft des Glaubens werden sie alle Herausforderungen meistern können. Ich sage euch, vergelt's Gott fürs Zuhören. Jetzt bitte gerne. So wie ein Körper ohne Seele kein lebendiges Wesen ist. Ihr wisst, wenn jemand stirbt, ist nur noch der Körper da, die Seele ist weg. So wenig ist Wasser ohne Salz Weihwasser.
Und das Zweite war, Sie hatten gesagt, im Zusammenhang mit Unterschied benediktionale Rituale, jeder Segen hat drei Elemente. Also da wird zuerst das Wasser, das Salz exerziert.
Zuerst beim Rituale wird zuerst das Salz exorziert, dann wird das Wasser exorziert, dann wird das Salz in das Wasser gegeben und dann kommt das dritte Segensgebet auf das Wasser, welches mit dem Salz vermengt worden ist. Bitte schön.
Ich habe zwei Fragen. Gerne. Kriegt man den exorziertes Salz?
Exorziertes Salz bekommen kann eigentlich jeder Priester weihen. Aber in diesem Sinn müssen Sie einfach schauen, wo Priester sind, die darum wissen und die das dann entsprechend auch segnen.
Die zweite Frage ist, also bei uns werden die meisten Beerdigungen jetzt mit so Pastoralreferenten jetzt eigentlich gemacht. Und ich habe mir das schon überlegt, dann auch mit dem Wasser, wenn man das, dass das nur ein Leitungswasser ist. Aber meine Frage, wenn jetzt eine Beerdigung durch einen Priester ist und er segnet ja das Grab und das alles, ist dann nicht das Weihwasserhafel da auch gleichzeitig gesegnet?
Das heißt, das Weihwasser ist gesegnet, ist die Frage, wie es gesegnet ist. Ja. Aber gerade wenn jetzt nur Pastoralassistenten da sind, das hält er nicht davon ab, Weihwasser davor zu stellen, dass die Leute sprengen können. Weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause der Brauch ist. Und wenn eben Weihwasser hingestellt wird, schauen Sie einfach, dass ein Dreikönigsweihwasser oder ein exorziertes Weihwasser, muss nicht immer Dreikönigsweihwasser sein, das gibt es eben nur zu Dreikönig, aber ein exorziertes Weihwasser kann man auch unter dem Jahr weihen, dass dann einfach exorziertes Weihwasser dazugeben.
Ja,